Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf Staatsbesuch in China und trifft dort den Staatspräsidenten Xi Jinping. Vor allem steht da ein Thema auf der Agenda, der Krieg in der Ukraine. Scholz will, dass die chinesische Regierung endlich ihren Einfluss auf Russland nutzt, um den Krieg zu beenden. Aber kann das gelingen? Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen, dem Parlamentskorrespondenten der SZ. Er begleitet Scholz auf seiner Reise. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Leopold Zag. Los geht's. Als Scholz im November 2022 zum ersten Mal als Bundeskanzler in Peking war und den chinesischen Präsidenten Xi getroffen hat, da gab es im Anschluss eine bemerkenswerte Pressekonferenz. Scholz trat vor die Mikrofone und sagte:
Staatspräsident Xi und ich sind uns einig, atomare Drohgebärden sind unverantwortlich und brandgefährlich. Mit dem Einsatz von Atomwaffen würde Russland eine Linie überschreiten, die die Staatengemeinschaft gemeinsam gezogen hat.
Der Kanzler und der chinesische Präsident haben damals gemeinsam Russlands atomare Drohungen gegenüber der Ukraine und dem Westen verurteilt. Für Scholz war das ein großer Erfolg, dem russischen Verbündeten China so eine klare Warnung zu entlocken. Jetzt, etwa 1,5 Jahre später, ist Scholz wieder in Peking. Erneut trifft der Staatspräsident Xi Jinping. 4 Stunden haben sich die beiden Zeit genommen, denn es gibt einiges zu besprechen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Kampf gegen den Klimawandel, die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Und dann ist da das wohl noch komplizierteste der vielen komplizierten Themen, der Krieg in der Ukraine. China steht in dem Krieg an der Seite Russlands, auch wenn es offiziell immer betont, sich für den Frieden einzusetzen. Scholz will Xi bei dem Treffen darauf festnageln. Er erwartet von Peking, tatsächlich etwas dafür zu tun, damit der Krieg irgendwann endet. Während Scholz und Xi zusammensaßen, habe ich mit Daniel Brössler gesprochen. Er berichtet für die SZ aus dem Berliner Parlamentsbüro und begleitet den Kanzler auf seiner Reise nach China. Das tut er aber nicht alleine, sondern auch mit einigen anderen Journalisten. Und ein paar von denen kann man in unserem Gespräch im Hintergrund hören. Daniel, als der Kanzler das letzte Mal in Peking zu Besuch war, kam er mit einem beachtlichen Erfolg nach Hause. Der chinesische Präsident hat sich damals klar gegen Drohungen Russlands gewendet mit seinen Atomwaffen. Was hat sich Scholz denn für dieses Mal vorgenommen?
Ja, natürlich ist das Thema Ukraine auch noch wichtig. Beim Treffen mit Xi hat er 3 Punkte genannt, die ihm wichtig sind. Das eine ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hofft er eben, dass China Einfluss nimmt auf Russland. 2. Punkt ist der Klimawandel, den er genannt hat. Da sagt er, wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann werden wir den Kampf gegen den Klimawandel nicht bestehen. Und 3. Punkt ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Und was ist davon zu erwarten?
Naja, das zentrale und schwierigste Thema ist natürlich die Ukraine. China ist in Wahrheit ein großer Unterstützer Russlands und in Wahrheit auch Unterstützer des Angriffskrieges. Und es ist nicht zu erwarten, dass Scholz wieder so einen griffigen Erfolg wie das letzte Mal erzielen kann. Es wäre schon ein Erfolg, wenn es ihm gelingen würde, Xi dazu zu bringen, sich etwas stärker für den Frieden einzusetzen.
Vielleicht nochmal nachgefragt, der Kanzler hat ja gesagt, China soll einen Beitrag dazu leisten, den Krieg in der Ukraine zu beenden und auf Russland einwirken. Warum sollte China das tun? Sie unterstützen Russland, sie übernehmen sogar die Sprachregelung des Kreml. Ist der Kanzler so naiv?
Die Frage ist schon berechtigt, weil China eigentlich Profiteur ist. Russland ist abhängig von China. Es ist abhängig von China, weil es bestimmte Güter, die es aus dem Westen jetzt wegen der Sanktionen nicht mehr bekommt, nur aus China bekommt. Russland ist auch abhängig von China, weil es eben seine Ressourcen nach China exportieren muss, weil es andere Abnehmer verloren hat. Und China profitiert, weil Russland eben auch politisch immer abhängiger wird. Insofern ist die Frage berechtigt. Dennoch sagt China ja auch, dass es sich weltweit für den Frieden einsetzen will. Insofern ist es schon berechtigt, dann die chinesische Seite auch daran zu erinnern.
Mhm. Scholz wird ja auch für seinen Besuch viel kritisiert, aus Deutschland, aber auch aus Europa. Er zeigt zu wenig klare Haltung, sind solche Vorwürfe, oder er wolle Peking nicht verärgern um keinen Preis. Wie beurteilst du denn die Kritik an dem Kanzler, die er jetzt bekommt?
Ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert, weil es schon verständlich ist, dass der Kanzler versucht, eine Balance zu halten. Wenn du nur Kritik übst, wirst du wahrscheinlich in Peking nicht auf offene Ohren stoßen. Und natürlich, was er versucht, ist, die wirtschaftlichen Beziehungen zu betonen und zu sagen, das ist von beider Seiten Nutzen, das sagt die chinesische Seite auch. Und seine Botschaft jetzt ist hier, ihr müsst wissen, durch diesen russischen Angriffskrieg sind unsere europäischen Interessen ganz zentral betroffen, unsere Kerninteressen. Und wenn ihr gute Beziehungen zu uns, auch Wirtschaftsbeziehungen haben wollt, dann müsst ihr auf Russland einwirken, diesen Krieg zu beenden.
Hat Scholz dann einen Hebel?
Naja, es sind die wirtschaftlichen Beziehungen. Allerdings ist das mit diesem Hebel nicht so einfach, weil es hier natürlich ein gegenseitiges Interesse und eine gegenseitige Abhängigkeit gibt. Und hinzu kommt, dass nie ganz klar ist, wie wichtig wirtschaftliche Interessen der chinesischen Seite wirklich sind, ob es nicht am Ende doch sozusagen ein Diktat der Politik gibt, weil das Machtstreben Chinas eben über allem steht. Das ist eben das Problem auch auf dieser Reise.
Beim letzten Besuch war die Bundesregierung ja relativ gespalten, was den Umgang mit China angeht. Außenministerin Baerbock hat da damals deutliche Erwartungen an Scholz formuliert, der das dann wiederum zurückgewiesen hat. Wie ist es denn dieses Mal? Ist die Bundesregierung jetzt geeint, was die Haltung zu China angeht?
Das weiß ich, ob sie wirklich geeint ist, aber sie hat zumindest in dieser Hinsicht ein bisschen gelernt. Man hat ja vergangenes Jahr eine gemeinsame China-Strategie verabschiedet und nach außen hin wird etwas mehr Einigkeit demonstriert. Also vor dieser Reise hat jetzt die Außenministerin keine Kritik an Scholz erkennen lassen und ich glaube, dass sie auch ein bisschen pragmatischer auf diese Beziehungen mittlerweile schaut, weil eben so viel los ist in der Welt. Es ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Krieg in Nahost, wo man auch hofft, dass China sich ein bisschen vermittelt einschaltend in Insofern gibt es eigentlich, sagen wir mal, eine gewisse Einigkeit in der Bundesregierung, dass man zwar schon versuchen sollte, Druck auf China auszuüben, aber eben auch zusammenarbeiten sollte mit China.
Mhm. Du hast jetzt den Krieg in Nahost gerade schon angesprochen. Die jüngste Eskalation überschattet ja so ein bisschen den Besuch von Scholz. Wie hast du denn den Kanzler auf dieser Reise erlebt, als er diese Nachricht bekommen hat?
Also am Anfang große Sorge. Wir waren ja auf dem Weg nach China, als die iranischen Angriffe begonnen haben gegen Israel. Da waren wir, glaube ich, über Kasachstan. Und da war am Anfang diese ganz große Sorge, dass jetzt der große Flächenbrand beginnen könnte, dass jetzt der große Krieg beginnen könnte, vor dem Scholz ja auch immer gewarnt hat. Dann würde ich sagen, in der nächsten Etappe große Erleichterung oder eine gewisse Erleichterung zumindest, weil es eben gelungen ist, praktisch alle diese Drohnen und Raketen abzuschießen und es in Israel nicht zu großen Schäden gekommen ist. Deshalb dann sozusagen in der dritten Etappe würde ich sagen Hoffnung, dass es eben tatsächlich gelingt, den ganz großen Krieg zu verhindern. Aber das weiß natürlich Scholz genauso wenig wie alle anderen.
Diesen Krieg zu verhindern, darum wird es ja heute auch im Gespräch zwischen Scholz und Xi Jinping dann gehen. Welchen Einfluss hat denn China überhaupt auf Iran? China ist so ein Akteur, der in diesem Krieg in Nahost eigentlich überhaupt nicht auftaucht. Wie schätzt du das denn ein?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass er gar nicht auftaucht, sondern es ist schon deutlich geworden, dass China stärker auf der arabischen Seite steht und scharfe Kritik an Israel wegen des Gazakriegs geübt hat. Allerdings spielt China zunehmend eine interessante Rolle. Es hat auch vermittelt zwischen Saudi-Arabien und Iran, die ja verfeindet sind. Insofern ist das schwer einzuschätzen. Also der Einfluss Chinas ist sicher größer als null. Deshalb wird der Kanzler eben auch versucht hier jetzt gerade mit Xi da zumindest zu einer Verständigung zu kommen, dass man auf Iran einwirkt und der Bundeskanzler wiederum wird stärker versuchen, auf Israel einzuwirken, keinen großen Gegenschlag zu machen.
Lieber Daniel, vielen Dank für deine Zeit und liebe Grüße nach Peking.
Danke, tschüss.
Nach dem Gespräch mit Olaf Scholz hat sich Xi Jinping noch einmal vor der Presse geäußert, vor allem zum Krieg in der Ukraine. Er hat dazu aufgerufen, eine weitere Eskalation des Krieges zu vermeiden. Konkrete Zusagen hat er aber nicht gemacht. Nach dem Großangriff Irans auf Israel hat der israelische Außenminister eine politische Offensive gegen die Islamische Republik gestartet. Er hat, so schreibt er es auf der Plattform X, 32 Staaten dazu aufgerufen, Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm zu verhängen. Außerdem fordert er, dass die Revolutionsgarden als Terrorgruppe eingestuft werden sollen. Neben dieser politischen Antwort auf den Angriff erwägt die Militärführung Israels weiter auch einen militärischen Gegenangriff. In der Altstadt von Kopenhagen ist am Dienstagmorgen ein Feuer an der historischen Börse ausgebrochen. Auch mehrere Stunden nach Beginn des Feuers war der Brand noch nicht unter Kontrolle. Es sollen tragende Strukturen des 400 Jahre alten Gebäudes beschädigt worden sein. Einige Kunstwerke konnten schon aus dem Gebäude geholt werden, Menschen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden. Der dänische Verteidigungsminister hat den Brand der Börse als unseren eigenen Notre-Dame-Moment bezeichnet. Das Feuer, bei dem das Dach der Pariser Kathedrale zerstört worden ist, liegt genau 5 Jahre zurück. Als ich klein war, hatte ich viele Berufswünsche. Fußballprofi, Tierforscher und Archäologe. 2 Kindern in Erding in der Nähe von München ist jetzt etwas passiert, wovon ich und wahrscheinlich auch ganz viele andere Kinder immer geträumt haben. Sie haben beim Spielen Knochen eines schon lange ausgestorbenen Tieres gefunden, und zwar die eines Urelefanten. Der hat vor 10 Millionen Jahren in der Region gelebt. Wie die Kinder die Knochen gefunden haben und warum Forscher so begeistert sind von dem Fund, das können Sie in dem Text nachlesen, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.